Willkommen zu Money and More, dem Podcast von brokervergleich.de. Mein Name ist Mario Hess, aktuell dritte Staffel, zweite Folge und wir haben uns diesmal wieder einer Autorin zugewandt. Wir reden mit Laura Victoria Schick, Jahrgang 1990, die als Immobilienexpertin bekannt ist und dafür plädiert, dass sich Frauen finanziell unabhängiger aufstellen müssen. Das aktuelle Buch dazu, Blondinen können alles außer Geld. Wir haben Laura Schick getroffen und uns über Klischees, die eigenen vier Wände und die Vorteile des Speckgürtels unterhalten. Viel Spaß beim Zuhören.
Wir sprechen heute mit Laura Schick, Investmentmaklerin und Immobilienökonomin. Und Autorin des Buchs Blondinen können alles außer Geld. Können Sie sich kurz vorstellen?
Ja, natürlich, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, lieber Herr Hess. Ja, Sie haben es gesagt, ich bin Maklerin und Immobilienökonomin. Ich habe in Freiburg studiert, erst im Bachelor, dann im Masterprogramm Immobilienökonomie. Ich habe vorher bereits schon zwei Lehrgänge belegt zum Sachverständigen und zertifizierten Makler, arbeite jetzt seit circa 11 Jahren als Immobilienmaklerin und bin auch fast schon so lange selbst Investorin. Ich habe vor 10 Jahren circa meine erste Immobilie gekauft mit 23 und die ist jetzt tatsächlich im Herbst auch schon aus der Spekulationsfrist raus, aber da würden wir jetzt ja schon tief ins Thema einsteigen. Also das ist so der Hintergrund des Lernens und Investierens.
Dann fangen wir doch mal mit Ihrem Buch an, das Sie geschrieben haben. Blondinen können alles außer Geld. Warum fängt Ihr Buch mit einem Klischee im Titel an?
Ja, vorausgeschickt möchte ich erstmal sagen, dass der Buchtitel auch hätte natürlich anders lauten können. Es hätte auch lauten können, Frauen können alles außer Geld. Und das glaube ich wirklich. Frauen können heutzutage alles. Sie bekleiden die höchsten Ämter in Politik, Medien und Wirtschaft. Sie sind äußerst hochqualifiziert. Sie bringen Beruf und Familie unter einen Hut und ja, leben somit einen ganz modernen und aktiven Lifestyle. Nur wenn es um ihre finanzielle Unabhängigkeit geht, dann habe ich den Eindruck, dass sie oder viele Frauen häufig in ein veraltetes Rollenmuster zurückfallen. Also, dass da lautet, dass sie ihre Finanzen am liebsten von ihrem Partner, von ihrem Banker, von ihrem Vermögensverwalter oder vielleicht auch jemandem aus der Familie managen lassen, aber eben nicht selbst, vielleicht aus mangelnder Zeit, vielleicht aus Unkenntnis, sich mit den Themen zu befassen, vielleicht auch ein bisschen Angst, vielleicht auch eine Melange von vielen Dingen. Und ich bin absolut der festen Überzeugung, dass Frauen Selbstverantwortung übernehmen sollten, wenn es um ihre eigene finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit geht. Und aus diesem Grund habe ich das Buch geschrieben.
Ja, Ihr Buch richtet sich ja an Frauen, die sich bisher nicht oder zu wenig um ihre Finanzen gekümmert haben. Kommen wir doch mal nochmal zu den Dingen, die Sie gerade aufgezählt haben. Was ist denn Ihrer Meinung nach der Hauptgrund dafür?
Also ich denke, die Gründe sind wirklich verschieden. Zum einen ist mir das schon häufig aufgefallen im Gespräch mit anderen Menschen über das Thema und jetzt auch gerade in Besprechungen zu dem Buch. Viele sagen, dass das ja auch gar kein Thema in der früheren Bildung ist. Also in der Schule zum Beispiel gibt es kein Fach, was da heißt Wirtschaft oder Ähnliches. Im Studium ehrlich gesagt genauso wenig, es sei denn, man hat eine Fachrichtung, die auf dieses Thema hinausläuft. Es ist einfach schwierig für alle jungen Menschen, es bezieht sich jetzt gar nicht auf Frauen generell, sondern auch auf junge Männer, in dieses Thema Finanzen und finanzielle Vorsorge einzuwachsen, weil da eben dieses Stück frühe Bildung fehlt, aus meiner Sicht. Es gibt natürlich Familien, da wird das in die Wiege gelegt, sagt man immer so schön. Also die Eltern übernehmen eine gewisse Vorbildfunktion und die Kinder eifern dem nach. Das muss ja gar nicht unbedingt der Kauf von Immobilien sein. Es kann ja auch die Anlage in Aktien sein oder der Kauf von Gold oder der Sparplan. Es gibt ja viele Wege, sich die finanzielle Freiheit aufzubauen. Und wenn das in der Familie schon gelebt wird, ist es für die Sprösslinge, egal ob Männlein oder Weiblein, natürlich einfacher, dem nachzugehen. Wenn das nicht gelebt wird, und man sagt ja auch immer so schön, über Geld spricht man nicht, ich frage mich eigentlich, warum das so ist, dann ist es natürlich für jedes Geschlecht dann einfach schwierig, diese Kenntnisse dann eben ganz alleine aufzubauen und da dran zu bleiben und das eben neben dem regulären Beruf dann sich auch zu erschließen, dieses Feld.
Was sind denn Ihre Tipps in Ihrem Buch für Anlegerinnen? Womit sollte man starten?
Da gibt es verschiedene Tipps. Ich bin der Meinung, dass es erstmal wichtig ist, also wenn wir von einer Anlegerin ausgehen, die jetzt noch in Anführungszeichen blutige Anfängerin ist, die jetzt noch keine Immobilie erworben hat und von der ganzen Immobilienbranche auch noch gedanklich weit entfernt ist, dann muss sie sich zunächst informieren. Aber das gilt also auch für beide Geschlechter natürlich. Sie sollte sich mit dem Banker unterhalten, ihrem Hausbanker möglicherweise, den sie hat, um den Finanzierungsrahmen abzustimmen. Es sollte klar sein, wie viel Eigenkapital vorhanden ist für eine Investition, was ein möglicher Finanzierungsrahmen ist, wie viel die Immobilie, die man möglicherweise in der nahen Zukunft findet, auch kosten darf, dass man sich sie leisten kann, sie entsprechend zu finanzieren. Und dann, wenn man das gemacht hat, das würde ich sagen, ist die Vorarbeit. Dann sollte man natürlich dazu übergehen, Objekte zu besichtigen, möglichst eine geringe Vielzahl, also sagen wir mal 3, 4, 5 Objekte in der Größe, die man finanziert bekommt, und dann sich ein Bild machen, also vergleichen, wie die Zustände sind, wie die Preise sind, nach Lagen schauen, die Zahlen natürlich betrachten, die Mieteinnahmen und wie sich die Konditionen dann darstellen würden bei der Finanzierung. Mein Plädoyer ist immer, tatsächlich klein anzufangen und früh anzufangen. Beides habe ich selbst getan. Ich habe klein angefangen in der Hinsicht, als dass meine erste Wohnung eine Einzimmerwohnung war, zu damals vor 10 Jahren 53.000 Euro in Berlin-Tiergarten. Das war eine vermietete Eigentumswohnung in einem ja recht einfachen Haus, aber in einer guten Lage eben hinter dem Schloss Bellevue. Und das ist also der kleine Anfang, und der frühe Anfang ist eben das, damit meine ich das Lebensalter. Ich selber war 23 Jahre, wo ich diese Immobilie gekauft habe, war damals seit einem guten Jahr im Job quasi als Immobilienberaterin tätig, komme auch nicht aus einer Immobilienfamilie. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen an der Stelle. Also auch dieses Thema ist mir nicht in die Wiege gelegt worden, und der Name, den ich heute trage, den man vielleicht mit Immobilien verbindet, der ist angeheiratet. Also es ist nicht so, dass ich hier Spross sozusagen einer Immobilienfamilie bin, die sowieso den Weg irgendwie vorgezeichnet hatte. Also ganz im Gegenteil. Ich habe mir das früh selbst erarbeitet, das Thema, und dann eben auch den ersten Kauf. Und bin absolut zufrieden damit, habe gute Erfahrungen gemacht und möchte die entsprechend weitergeben.
Dazu muss man aber auch sagen, Ihr Buch, da gibt es ein Credo drin, das heißt eine Frau, eine Wohnung. Deshalb kommen wir jetzt auch immer wieder zum Thema Immobilien und das Investment darin zurück. Ich habe ein bisschen am Anfang Ihres Buchs geblättert und muss dann doch feststellen, Sie haben Ihre Wohnung damals recht günstig bekommen. Wir reden hier, glaube ich, mit allem Drum und Dran für etwas über 70.000 Euro im Berlin-Tiergarten. Jetzt habe ich natürlich auch mal geguckt, wenn Sie heute da etwas suchen, dann kommen Sie bei 129.000 Euro. War das günstigste, was ich gefunden habe. Ist das Problem nicht, dass Kleineinsteigen oder niedrigpreisig derzeit viel schwieriger ist als damals?
Jein. Also wir haben ja im Moment eine Phase der Marktkorrektur hinter uns, oder vielleicht befinden wir uns auch noch in dieser, der Blick in die Glaskugel ist mir natürlich auch nicht vergönnt, aber ich kann retrospektiv sprechen, was die letzten 6 Monate angeht. Da sind die Preise zurückgegangen. Nicht für alle Assetklassen, aber für viele. Zum Beispiel haben die Grundstückspreise stark nachgegeben, also für Grundstücke mit Projektierung für Neubau. Der Neubau hat es ja heutzutage recht schwer mit den Lieferengpässen und Baumaterialpreisen, die sehr in die Höhe geschnellt sind. Natürlich den gestiegenen Zinsen, weshalb überhaupt sich ja auch Preise in den letzten Monaten nach unten angepasst haben. Das ist also ein Teilmarkt, der sehr stark gelitten hat in den letzten Monaten. Ein anderer Teilmarkt ist der der Eigentumswohnungen. Hier haben wir eben die vermieteten Eigentumswohnungen und die bezugsfreien. Ich würde immer dafür plädieren und das auch wirklich ausdrücklich empfehlen, dass wenn man eine Wohnung zum Vermögensaufbau kaufen möchte, dass man sich auch eine vermietete Wohnung kauft. Bitte keine bezugsfreie Wohnung kaufen, denn dafür zahlt die Anlegerin, der Anleger im Schnitt 30% mehr Kaufpreis. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn, wenn man die Wohnung im Anschluss sowieso an einen Mieter vermieten will. Da hat man also erstmal zu viel Geld investiert, sozusagen für den gleichen Output. Die Preise für die vermieteten Eigentumswohnungen sind ein Stück weit zurückgegangen. Nicht unbedingt für die Selbstnutzerimmobilien, da sind die Preise bei Eigentumswohnungen recht stabil. Aber eben bei diesen vermieteten Eigentumswohnungen, und darauf möchte ich hinaus, eben, dass die Anlegerin, die junge Anlegerin eine vermietete Immobilie kauft. Da sind die Preise zurückgegangen in den letzten Monaten und dann gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, den Preis entsprechend zu verhandeln. Wenn man jetzt auf die Portale schaut, ich glaube, da waren Sie ja auch unterwegs jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast, dann kann man ja auch über eine längere Frist sehen, welche Wohnungen dort vielleicht auch schon ein paar Wochen inseriert sind oder welche eben ganz frisch drin sind. Und diese, die vielleicht auch schon ein bisschen länger drin sind, liegen häufig im Haus jetzt in nicht ganz präferierten Lagen. Also sagen wir Seitenflügel oder Quergebäude, vielleicht Hochparterre, vielleicht Erdgeschoss oder erstes OG, eben ein bisschen weiter unten liegend, vielleicht nicht ganz so lichtdurchflutet oder ähnliches. Vielleicht jetzt auch von der Ausstattung nicht besonders toll, wie jetzt eine Vorderhauswohnung in der Belle Etage, die vielleicht mit hohen Decken und Stuck ausgestattet ist und diesen schönen Altbaumerkmalen, die wir alle lieben. Aber bei der Wohnung zur Kapitalanlage geht es eben nicht um Altbaustilelemente, sondern es geht darum, eine Wohnung zu finden, die Sie langfristig an einen Mieter aus der Mittelschicht immer vermietet bekommen. Und deswegen brauchen Sie eben auch keine besondere Ausstattung, keine besondere Lage der Wohnung im Haus. Dafür würden Sie einfach zu viel Geld investieren beim Ankauf.
Zu Beginn Ihres Buchs fallen immer wieder die Worte Verantwortung übernehmen und Risikobereitschaft. Wie viel von beidem braucht es denn?
Schöne Frage. Also Frauen sind ja recht risikoavers, so sagt man landläufig. Ich würde mich durchaus auch dazu zählen, jetzt kein hochrisikoreiches Geschäft eingehen zu wollen. Bin aber absolut der Meinung, dass ein Investment in Immobilien kein hochrisikoreiches Geschäft ist, sofern man im richtigen Segment bleibt, also Segment Wohnen. Es geht hier wirklich nicht darum, eine Anlegerin dazu zu bringen, eine Logistikimmobilie, eine Gewerbeimmobilie, ein Hotel oder Sonstiges zu kaufen. Das ist nicht die Assetklasse, die sich für Einsteiger anbietet. Es würde sich aber eben anbieten, im Wohnimmobilienbereich einzusteigen und das bringt eher weniger Risiken mit sich, wenn eben die Zahlen stimmen. Also wenn die Anlegerin genau das gemacht hat, was ich vorhin ausgeführt habe, sie war zuerst bei der Bank, hat ihren Finanzierungsrahmen abgestimmt, sie weiß also, was sie sich selbst leisten kann, sie hat einige Immobilien angeschaut, verglichen, sie hat eine vermietete Wohnung gekauft, die sich rechnet, also wo Zins und Tilgung ungefähr mit den Mieteinnahmen übereinstimmen. Niemand möchte ja im Monat draufzahlen, das ist ja klar. Die Mieteinnahmen müssen eben ausreichend sein, um den monatlichen Kapitaldienst zu stemmen. Und wenn dies alles der Fall ist, dann bringt das Investment in die vermietete Eigentumswohnung kein großes Risiko mit sich.
Sie geben noch 7 goldene Gründe an für finanzielle Unabhängigkeit von Frauen, darunter der Gender Pay Gap, die Lebenserwartung, die bei Frauen länger ist, dann Frauen, die gar nichts verdienen, Kinder und Pflege, die in den Bereich von Frauen häufiger reinfallen, potenzielle Trennungsfälle, Unabhängigkeit gegenüber Dritten, Familienstreit habe ich hier noch stehen. Ich möchte 2 Sachen rausziehen, die ich persönlich immer ganz interessant finde. Das eine wäre der Gender Pay Gap. Ist der überhaupt überwindbar?
Auch eine sehr schöne Frage. Wenn man sich den Gender Pay Gap anschaut, dann wird ja unterschieden zwischen dem unbereinigten Pay Gap und dem bereinigten Pay Gap. Es ist bei dem unbereinigten Pay Gap so, dass hier, ich sage mal, Äpfel mit Birnen verglichen werden, weil hier das durchschnittliche Gehalt aller arbeitenden Frauen mit dem durchschnittlichen Gehalt der arbeitenden Männer verglichen wird. Für mich ein Vergleich mit Äpfel und Birnen. Der unbereinigte Gender Pay Gap liegt bei 18%, also relativ hoch. Mag man sagen, wow, ist ja fast 20%, fast ein Fünftel Unterschied, ist eigentlich nicht überwindbar. Wenn wir uns aber den bereinigten Gender Pay Gap anschauen, und das ist eben der, wo Löhne und Gehälter der Frauen und Männer verglichen werden, die vergleichbare Qualifikationen und vergleichbare Positionen in Unternehmen haben, dann liegt dieser also nur bei 6%. Und 6% ist aus meiner Sicht absolut überwindbar in Zukunft.
Kommen wir zum Thema Kinder, Pflege und Soziales. Die haben Sie ja auch angeführt. Innerer Wandel oder bessere politische Rahmenbedingungen? Was wäre der Schritt, den man da machen müsste?
Also ich bin tatsächlich ja Anhänger für die Aussage, also die helfende Hand ist immer an meinem eigenen Arm. Deswegen bin ich jetzt auch niemand, der sagen würde, dass die Politik hier großen Einfluss nehmen sollte oder könnte. Ich habe eine Diskussion verfolgt in den letzten Wochen in den Medien, wo vorgeschlagen worden ist, dass volljährigen jungen Erwachsenen ein Startkapital vom Staat zukommen soll. In Höhe von, ich habe gelesen in diesem Artikel, 18.000 Euro. Aber natürlich kann das auch immer anders dann ausgestaltet werden, wenn es überhaupt so weit kommt. Wenn ich mir das überlege, finde ich es aus ökonomischer Sicht für den Staat natürlich eine hohe finanzielle Belastung, die der Staat da eben auf sich nehmen würde, von daher schon mal gar nicht so positiv zu betrachten aus dieser Sicht. Auf der anderen Seite würde es natürlich einen großen Vorteil für junge Menschen haben, denn die größte Hürde oder eine der größten Hürden beim Kauf der ersten vermieteten Eigentumswohnung zum Vermögensaufbau ist die Hürde des Eigenkapitals, also dass zu wenig Eigenkapital vorhanden ist, um eben den Anteil vom Kaufpreis zu stemmen und auch die Kaufnebenkosten, die ja anfallen, für Grunderwerbsteuer, Notargebühren, Maklergebühren und so weiter, was anfällt, beim Kauf zu stemmen. Und sollte das implementiert werden, Startkapital vom Staat zur Volljährigkeit, dann könnte man damit eben eine dieser Hürden, eben das ja zumeist fehlende Eigenkapital, nehmen. Aus meiner Sicht keine schlechte Idee, aber es wird ja immer viel diskutiert und ja, nicht alles davon kommt auch in die Umsetzung.
Dann hätte ich jetzt noch den Punkt, dass Sie auch noch 7 Imperative für finanzielle Unabhängigkeit aufzählen. Besonders interessant fand ich jetzt Punkt 2, die Analyse des eigenen Vermögens, ohne die des Partners einzurechnen. Dazu wären dann 2 Fragen. Erstens, macht man keine Analyse des eigenen Vermögens? Und zweitens, warum nicht die des Partners mitzählen, wenn der denn da ist?
Also, ob man keine Analyse des eigenen Vermögens macht, ich denke, ökonomisch geschulte Frauen und Männer tun das schon. Es gibt aber auch einen nicht unbeträchtlichen Teil, der einfach so von der Hand in den Mund lebt, sozusagen. Es gibt nicht wenige, die eben ihr monatliches Gehalt vollständig verbrauchen und nichts davon zurücklegen. Aus meiner Sicht ist das ganz fatal und gefährlich. Man sollte in jedem Fall einen Teil des monatlichen Einkommens zurücklegen und dieses sparen, um eben auf einen Eigenkapitalanteil zu kommen, der sich über einige Zeit natürlich summiert auf eine Summe, die dann ausreichend ist, um in ein Immobilieninvestment oder über ein Immobilieninvestment nachzudenken. Also das ist das eine, was mir eben häufig ja untergekommen ist, bewusst geworden ist, dass eben dieses monatliche Einkommen oder Lohn und Gehalt vollständig ausgegeben wird und darüber eigentlich auch gar nicht viel nachgedacht wird. Vielleicht mit dem Spruch auch, ich lebe doch heute und nicht morgen. Ich möchte mir auch mal was gönnen und so weiter. Das kann man alles machen und ich möchte auch gar kein Spielverderber sein. Also ich sage ja nicht, dass man sich nichts gönnen darf oder nicht mal in den Urlaub fahren darf. Aber man muss auf der anderen Seite eben auch bedenken, was zurückzulegen eben für den Aufbau der finanziellen Unabhängigkeit in Zukunft. Sowas dauert ja eine gewisse Zeit. Wenn wir jetzt über die Immobilie sprechen und Sie ein Darlehen aufnehmen, dann werden Sie das ja abbezahlen müssen über mehrere Dekaden. Also die wenigsten sind nach 10 Jahren mit ihrem Kredit durch. Das kann man vielleicht schaffen, wenn man besonders hoch tilgt oder besonders viel Eigenkapital mitbringt. Das tun die meisten Anleger ja aber nicht. So eine normale Tilgung bewegt sich irgendwo zwischen 2, 3 oder 4%. Und die 4% tilgen, sind schon wirklich gut dabei. Und da dauert das eben auch mal 20 oder auch mal 30 Jahre, bis man diesen Kredit abbezahlt hat, eine lange Zeit. Also die finanzielle Unabhängigkeit ist nicht von heute auf morgen zu erreichen. Und deswegen ist es eben geboten, sich besonders früh mit dem Thema zu beschäftigen. Warum rechne ich nicht das Geld des Partners mit? Also vielleicht, um mal persönlich zu antworten. Ich bin verheiratet, ich bin glücklich verheiratet. Ich gehe auch davon aus, dass wir unser Leben gemeinsam verbringen bis zum Ende des einen oder anderen. Aber trotzdem haben wir natürlich getrennte Konten. Wir haben getrenntes Eigentum. Ich stehe bei meinen Immobilien alleinig im Grundbuch. Ich bin darüber sehr, sehr glücklich, weil es mir ein gutes Gefühl gibt, in allen Lebenslagen eben eigenes Vermögen zu haben, was im Zweifel belastet werden kann, was im Zweifel verkauft werden kann, worüber ich selbst verfügen kann. Und das ist für mich ein sehr gutes Gefühl. Und ich glaube auch, dass es, wir waren ja vorhin bei dem Thema goldene Regeln für die finanzielle Unabhängigkeit. Ich glaube tatsächlich, dass Paare, die sich finanziell auf Augenhöhe begegnen, auch länger ausgeglichen und glücklich miteinander sind, weil es eben nicht den Streit über finanzielle Themen gibt. Und ich denke, das ist ein großer Punkt, warum es in den Familien Knatsch gibt, wenn man sich eben über Geld streitet. Und das könnte man vermeiden, wenn man eben das Geld auseinanderhält zwischen Mann und Frau.
Ich bin da auch bei Ihnen, dass es wichtig ist, dass man seine eigenen Finanzen kennt und die auch ohne den Anteil seines Partners mal zusammenrechnet. Ich würde nur aus meinem eigenen Umfeld sagen, wenn ich jetzt in eine Immobilie investieren würde, würde ich ohne Partner oder das Einkommen des Partners sehr, sehr lange brauchen, um das Geld zusammenzukriegen, um in diesen Bereich vorzustoßen, der auch, sagen wir, 20% Eigenkapital vorsieht. Deshalb finde ich das sehr schwierig.
Ja, das stimmt natürlich. Das ist ja genau die Hürde, die ich angesprochen habe, Hürde Eigenkapital. Wenn man jetzt nicht in Berlin oder anderen deutschen Großstädten investieren möchte oder kann, dann kann man ja auch immer in die Metropolregionen ausweichen. In Berlin heißt das Speckgürtel und ich bin ein großer Anhänger des Berliner Speckgürtels. Ich habe selber.
Wende ich jetzt mal kurz ein. Wir haben jetzt nämlich noch unsere abschließende Begrifferunde. Und
okay. Ja,
der erste
gern.
Begriff wäre Speckgürtel.
Ach nein. Gut. Ja, Speckgürtel. Ich bin eine große Anhängerin des Berliner Speckgürtels tatsächlich, denn es gibt viele gute, stabile Gemeinden im Berliner Speckgürtel, die Zuzugsregionen sind und nicht Wanderungsverlierer sind. Das ist, glaube ich, immer wichtig, wenn man schaut, welche Lage in Frage kommt für eben ein Immobilieninvestment. Ich selber bin in Bernau bei Berlin investiert, in einem Mehrfamilienhaus, was ich als Lage empfehlen kann, weil Bernau eine absolut stabile Gemeinde ist, die sich auch in den letzten Jahren sehr gemausert hat. Es gibt auch noch andere gute Gemeinden im Berliner Speckgürtel, zum Beispiel Oranienburg oder Falkensee. Es gibt dort eben einige Gemeinden, auf die man ausweichen kann, wo die Kaufpreise günstiger sind als in den Top-7-Städten, Hauptstädten, Großstädten, wo man ungefähr, 20% weniger bezahlt pro Wohnung oder 30. Oder wenn man gut verhandelt hat, vielleicht sogar noch weniger und aber eine vergleichbare Mieteinnahme hat. Denn das ist ja genau der Punkt. Ich sprach ja vorhin über die Mieteinnahmen, die den monatlichen Kapitaldienst decken müssen. Und dieses Verhältnis lässt sich eben im Umland schneller und besser erreichen.
Kommen wir zu Begriff Nummer 2, Schulden.
Ja, es gibt gute und es gibt schlechte Schulden. Das mal vorausgeschickt. Schlechte Schulden sind Konsumentenkredite zum Beispiel, wo sich ein Fernseher gekauft wird auf Raten oder ein Sofa oder ein Auto oder sonst irgendwas, was man für den täglichen Konsum ausgibt. Das sind aus meiner Sicht schlechte Schulden, denn sie verringern die monatliche Möglichkeit, sozusagen sein Geld frei zu verteilen, frei auszugeben. Man hat eben immer diese monatliche Belastung. Gute Schulden sind aus meiner Sicht eben Kredite, denn die monatliche Belastung, die haben Sie da natürlich auch, klar. Aber der Belastung steht ja eine Einnahme entgegen, eben diese Mieteinnahme. Und wenn sich beides in ungefähr gleicher Höhe befindet, das ist ja dann für Sie plus minus null. Und irgendwann mal später, wenn Sie den Kredit weit getilgt haben und das Vermögen immer mehr in Ihre eigene Tasche gewachsen ist und immer weniger der Bank gehört, ja, dann macht das ganze Thema Immobilie immer mehr Freude und irgendwann haben Sie die Immobilie abbezahlt. Und dann haben Sie die Mieteinnahme monatlich für sich übrig.
So, letzte Begrifflichkeiten. Mieten oder kaufen?
Auch eine schöne Frage. Ich war tatsächlich lange Mieterin, auch glückliche Mieterin. Ich bin immer gut mit meinen Vermietern klargekommen. Wir hatten da nie Streit oder Stress. Von daher, Berlin ist ja auch eine Mieterstadt, das muss man dazu sagen. Die allermeisten wohnen nicht selbst in ihrem Eigentum. Liegt vielleicht ein bisschen an der Struktur der Stadt, wo wir ja hier viel von diesen Wohn- und Geschäftshäusern haben, viel Mietwohnungsbestand und eben die Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, Reihenhäuser und so, so ein bisschen in den Stadtrand sozusagen gerückt sind. Also Berlin eindeutig eine Mieterstadt. Ich war selber auch lange Mieterin. Ich hätte ja in mein Eigentum ziehen können, auch eben in meine Eigentumswohnung, aber das war nie der Plan. Ich bin mittlerweile tatsächlich auch Eigentümerin einer Immobilie, die ich selbst bewohne. Also von daher ist aus der Mieterin eine selbstnutzende Eigentümerin geworden.
Dann würde ich jetzt nochmal vorschlagen, Ihr Buch heißt Blondinen können alles außer Geld, ist erschienen im Finanzbuchverlag, 288 Seiten für 22 Euro. Und ich würde Ihnen jetzt nochmal eine Minute einräumen, um mal Werbung für Ihr Buch zu machen. Warum sollte ich das lesen?
Ja, warum sollte ich das lesen? Ich habe den absoluten Eindruck, dass die junge Generation Unterstützung oder vielleicht einen Wegweiser braucht, was das Thema finanzielle Unabhängigkeit angeht. Wir hatten es zum Einstieg in unseren Podcast ja auch ausgeführt, die finanzielle Bildung müsste viel früher beginnen, tut sie aber eben in den Lehrplänen nicht. Das ist ein großer Fehler aus meiner Sicht in der Bildungspolitik. Diesen Fehler muss man entgegenwirken. Am besten kann man das tun, wenn es eben Vorbilder gibt, Role Models für die junge Generation. Wie gesagt, habe ich ja selbst früh das Investieren begonnen. Ich kann meine positiven Erfahrungen nur teilen, versuche, die möglichst weit in die Gesellschaft zu bringen, die Angst zu nehmen, vielleicht auch, ja, ein wenig Unterhaltung zu liefern, denn nicht jedes Kapitel in meinem Buch ist jetzt besonders ernst oder zahlenlastig oder schwierig und kompliziert, sondern es sind auch durchaus viele Praxisbeispiele drin, Do's und Don'ts, ein sehr praktisches Buch. Und ich denke, es lohnt sich absolut, das zu lesen, um auch Fehler zu vermeiden, die im Immobilienbereich natürlich auch schnell viel Geld kosten können, wenn man sozusagen ins Töpfchen tritt. Und dafür ist das Buch, glaube ich, ein gutes Beispiel.
Dann vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Mir hat es Spaß gemacht und wir hören wieder voneinander.
Super, Herr Hess, herzlichen Dank.
Stopp, noch nicht abschalten. Ab dem 12. Juli 2023 läuft nämlich wieder unsere große Brokerwahl. Die 10. Brokerwahl von brokervergleich.de und unter allen Teilnehmern verlosen wir wieder spannende Preise. Zum Beispiel zweimal ein iPhone 14, eine GoPro Hero 11 oder eine Insta 360 One. Interessiert? Dann einfach auf den Link auf brokervergleich.de klicken. Für den eigenen Online-Broker, Robo-Advisor oder die genutzte Kryptobörse abstimmen und die Chance nutzen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.